und Freunde, es ist schön, wieder mal im Siegerland zu sein. Ich hätte fast gesagt, endlich mal wieder im Siegerland zu sein. Ich darf kurz darauf hinweisen, dass da ein Büchertisch ist, den wir mitgebracht haben. Da können Sie, wenn Sie möchten, sich umschauen. Da gibt es eine ganze Menge von kostenlosen Probenummern der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit. Ich gebe sie schon seit 10 Jahren heraus, seit 20 Jahren, seit 30 Jahren und noch ein bisschen länger, als ich kurz nach dem Tode von Karl Geier hier war, um im Hause Buch von einem Tonband mir was auf Schreibmaschine zu übertragen, kurz nach 55. Also vielleicht ist jemand dabei, der die Zeitschrift noch nicht kennt, man kann sie abonnieren und der Paulus Salach freut sich, wenn auch nicht nur Abbestellungen kommen, sondern auch Neubestellungen. Es gibt die Paulus-Verteilhefte, die sind auch nicht sehr teuer. Hinweisen möchte ich noch auf mein Büchlein, Ist Christus wirklich auferstanden? Sie sagen vielleicht, das ist für mich keine Frage, natürlich, aber es gibt Menschen, denen ist das eine Frage und es geht da um die Erscheinungen des Auferstandenen und um die Bedeutung der Auferstehung. Das ist eine vielfältige Bedeutung. Ich spreche da auch von Ungläubigen, Halbgläubigen und gläubigen Theologen. Ich habe seinerzeit am Telefon den Verleger Hensler gefragt, Bruder Hensler, haben Sie was dagegen, wenn ich von Ungläubigen, Halbgläubigen, gläubigen Theologen spreche? Nein, da habe ich nichts dagegen. Ah, gut. Haben Sie was dagegen, wenn ich Sträuter zitiere? Nein, da habe ich nichts dagegen. Wunderbar. Also es gibt Leute, die es nicht fassen können, so eine Auferstehung. Denen sind wir nicht böse, denen machen wir keine Vorwürfe, wenn einer nicht glauben kann. Nur sollte er dann vielleicht einen anderen Beruf ergreifen als den eines Theologen oder Pfarrer oder Professor. Es gibt Gläubige, Gott sei Dank auch, Köberle, Künnet und andere und unsere Brüder. Es gibt auch halbgläubige Theologen und darunter verstehe ich solche. Ich habe in der Literatur gefunden, dass Kommentatoren, Ausleger, Professoren geschrieben haben, also wenn ich hier den Lukas-Text richtig deute und wenn ich hier Johannes richtig verstehe, doch dann halte ich einen geschichtlichen Hintergrund für sehr wahrscheinlich. Aha. Also die Auferstehung sei doch vielleicht sehr wahrscheinlich. Aha. An Ostern sagt ja eigentlich die gläubige Gemeinde, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Wenn es nach den Halbgläubigen geht, da werde ich dann allerdings ironisch. Da müssen wir an Ostern sagen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrscheinlich auferstanden. Welch ein Trost im Leben und im Sterben. Nein, wir dürfen der Schrift ein völliges Vertrauen entgegenbringen. Und nun geht es heute Abend um Psalm 51. Wie dramatisch das ist, das geht uns erst auf, wenn ich Sie dann gleich auch mit dem geschichtlichen Hintergrund vertraut mache. Ein königlicher Sünder, ein prominenter Sünder. Das gibt es ja auch in der Welt von heute. Prominente. Und die Illustrierten und die Medien stürzen sich mit Wonne darauf, die Sünden von Prominenten ins Bild zu rücken. Ich brauche nur an die USA zu erinnern. Wenn aber Gottes Wort die Sünden ins Licht stellt, dann ist das eine ganz andere Sache. Da geht es nicht um eine interessante Story, da geht es nicht um Unterhaltung der Leute, da spielt sich alles ab vor den Augen des heiligen und lebendigen Gottes. Wie geht er mit Sündern um? Jetzt möchte ich Ihnen erst einmal den 51. Psalm vorlesen. Es gibt ein Buch von mir mit grünem Umschlag und Hirte und Schäfle vorne drauf. Vielleicht haben Sie es über die Psalmen. Liegt auch auf dem Büchertisch über die Psalmen. In den ersten 4 Jahren des Ruhestandes, des ersten Teiles vom Ruhestand, der ersten Phase, da habe ich von 1991 bis 1994 die schöne Aufgabe gehabt, dass ich mich mit dem Hebräischen der Psalmen beschäftigen durfte. Und ich fand heraus, wie viele verschiedene Übersetzungen es gibt. Und das Hebräische ist so gefüllt und vieldeutig, dass ein einziges deutsches Wort oder ein einziger deutscher Satz es oft gar nicht zu fassen vermag. Deshalb habe ich in meiner Ausgabe der Psalmen verschiedene Übersetzungen zusammen hintereinander geschrieben. Ich wollte kein Buch schreiben, ich wollte erst 1991 nur mein Hebräisch wiederholen und schrieb mir dann verschiedene Übersetzungen untereinander. Dann an die Schreibmaschine, dann alle 150. Und als ich fertig war, sagte mir zwei Verlage, bitte nicht, diese Zitate erlauben wir nicht. Weil sie manchmal nur Satzteile statt vollständige Sätze nehmen, das dulden wir nicht bei Martin Buber und so weiter. Nun gut, musste ich alles nochmal anfangen und dann dachte ich beim zweiten Anlauf, 1993-94, besser gesagt, Gott gab mir's ins Herz, wenn du schon machst, dann schreib auch Auslegung dazu. Heilsgeschichtlich, prophetisch, praktisch erbaulich. Also nach diesem Psalmbuch will ich Ihnen jetzt Psalm 51 vorlesen. Sie hören also manches mehrfach nach verschiedenen Übersetzungen. Dem Musikmeister, dem Hervorragenden, dem Leiter, ein dem David zugehöriger Psalm, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war, sagt Luther, oder als der Prophet Nathan ihn wegen seines Ehebruchs mit Bathseba zur Rede gestellt hatte. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Güte, Huld, Gunst. Oder ein jüdischer Übersetzer Tursinai, gib Gnade, Gott, nach deiner Liebe mir. Chesed kann übersetzt werden mit Gunst, Huld, Freundlichkeit, aber auch mit Liebe. Sonst kommt das Wort Liebe im Alten Testament relativ selten vor, aber wenn man auch Chesed mit Liebe übersetzt, dann kommt es häufig vor. Gib Gnade, Gott, nach deiner Liebe mir. Nach der Menge, nach der Größe deiner Barmherzigkeit tilge oder lösche meine Vergehen, Frevel, Übertretungen, Treubrüche. Vers 4. Wasche mich völlig, gänzlich, gründlich von meiner Schuld und von meiner Sünde oder Verfehlung, reinige mich. Denn meine Freveltaten, meine Treubrüche, ich kenne sie und meine Verfehlung ist mir stets gegenwärtig, steht mir ständig vor Augen, ist mir immer da bewusst. An dir allein, Professor König ergänzt in letzter Instanz, an dir allein in letzter Instanz habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, was dir missfällt, was du verabscheust, so dass du gerecht erscheinst in deinem Ausspruch und rein in deinem Strafgericht. Auf dass du Recht behaltest mit deinem Spruch und dein Urteil unangefochten bleibe. Römer 3, Vers 4. Siehe, in Schuld ward ich geboren oder gezeugt. Siehe, ich bin als Sünder geboren, sagt Luther, und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du begehrst Wahrheit im Innern, du hast Gefallen an Aufrichtigkeit im innersten Herzen, sagt Menge. So tue mir denn im Verborgenen Weisheit kund, entsündige mich mit Isop, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich weißer werde als Schnee. Lass mich wieder Wonne, Frohlocken und Freude vernehmen, dass die Gebeine jubeln, die du zerschlagen hast, die Glieder jauchzen, die du hast zermalmt. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Verschuldungen. Lösche sie aus. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in meinem Innern einen festen Geist. Oder nach Luther, gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Oder vertreibe mich nicht aus deiner Nähe. Entzieh mir nicht deinen göttlichen Geist. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Oder Jerusalemer, deines Heiles Wonne schenke mir wieder in willigem Geiste, mache mich stark. Oder mach mich doch wieder froh durch deine Hilfe und gib mir ein gehorsames Herz. Dann lehre ich Abtrünnige deine Wege und die Sünder kehren um zu dir. Oder Professor Eduard König, ich will Rebellen deine Wege lehren und die ihr Ziel verfehlen, sollen zu dir zurückkehren. Errette mich von Blutschuld, Bluttat, Gott, du Gott meiner Rettung, meines Heils, dass meine Zunge jubelnd preise deine Gerechtigkeit. O Allherr, öffne mir die Lippen, dass mein Mund dein Lob erzähle. Luther, Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Das ist ja ein Gebet, das manche Pfarrer sonntags in der Kirche beten, ehe sie den Mund zur Predigt aufmachen. Ob es heute noch so ist, weiß ich nicht. Denn Schlachtopfer begehrst du nicht, willst du nicht. ich würde sie sonst geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Schlachtopfer Gottes sind ein zerbrochener, demütiger Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verschmähen. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Dann kommen die Verse 20, 21, die manche für einen späteren Zusatz halten, manche Kommentatoren schreiben. Und das habe man in Israel schwer verkraften können zu einer Zeit, als der Tempel noch stand und Tieropfer dargebracht werden, dass der David so kühn ausspricht, auch schon in Psalm 50 und dann in Psalm 51 hier. Eigentlich brauchen wir dir gar keine Schlachtopfer zu geben, die willst du ja gar nicht. Und so habe man das durch einen Zusatz abgemildert, also ich will das jetzt nicht weiter kommentieren. Vers 20, 21. Tue wohl an Zion in deiner Huld, baue die Mauern Jerusalems wieder auf, dann wirst du Wohlgefallen haben an rechten Opfern, an Brandopfer und Ganzopfer, dann wird man Pfarren bringen auf deinen Altar. Soweit mal der Text von dem Psalm 51, auf den ich dann nach einiger Zeit wieder zurückkommen werde. Jetzt brauchen wir aber erstmal den geschichtlichen Hintergrund und Anlass zu diesem Psalm. Und das steht in 2. Samuel 11 bis 12. Ich will Ihnen das jetzt nicht auch noch vorlesen, sonst kann ich nach dem Vorlesen, können wir schon bald aufhören. Das kann jeder zu Hause noch einmal lesen. 2. Samuel 11 bis 12, Davids große Sünde. Ich erzähle es ein wenig. 2. Samuel 11, da ist also Krieg. David schickt seine Leute in den Krieg, bleibt aber selber zu Hause. Gegen Abend steht er von seinem Lager auf, gegen Abend. Also das mache nicht mal ich, der ich ein Langschläfer bin. Es kann schon mal lange gehen, wenn Sie mich montags früh um 9 Uhr anrufen, kommenden Montag, wenn es geht, bitte nicht, es sei denn, es sei ganz wichtig. Dann muss ich mich schon mal länger ausruhen, bis 10, bis 11, bis 12, aber bis abends, das mache nicht mal ich. Das ist nicht so gut. Abends erst aufstehen. Gegen Abend steht er von seinem Lager auf. Er sieht eine Frau, die schön ist, sich baden. Und da fällt uns auf in der Bibel, dass die Bibel stocknüchtern ist. Sie gibt keinerlei Ausmalungen der Situation. Da wird nicht die Frage erwogen, ob es die Bathseba vielleicht so gewünscht hat und darauf angelegt. Er könnte mich von da oben sehen, wenn er jetzt aufpasst. Drehbuchautoren, Romanautoren, Filmemacher hätten allerlei daraus gemacht. Wahrscheinlich hat man auch schon einen Film zu dem Thema gedreht, kann sein, ich weiß es nicht genau. Ein lieber Bruder in Christo, der selber auch Drehbücher geschrieben hat, Hörspiele und christliche Filme gemacht, der hat mir mal gesagt, das ist der Stoff für einen Krimi. Ja, das ist der Stoff für ein Krimi, da fehlt nichts. Da ist der Ehebruch und dann ist die lügnerische Vertuschung und dann kommt der Mord. Aber der König selber macht sich die Hände nicht schmutzig. Das macht ja nicht einmal Milosevic, dafür hat man seine Leute. Aber kein bezahlter Killer. Es ist ja gerade Krieg und da kann halt sowas passieren. Ganz raffiniert hat es der König eingefädelt. Sie gefällt also dem König, er fragt nicht lange, er lässt sie holen, er ist ja der König, er vergeht sich an ihr. Und bald darauf ein Schock für den König, ich bin schwanger. Heute käme dann vielleicht jemand und würde sagen, Herr König, ich bin da in jener Abtreibungsklinik tätig als Arzt, kommen Sie ganz still und leise, oder die Bathseba eben, die möge ganz still und leise kommen, wir beseitigen das ganz still, das merkt ihr Volk nicht. Oder Pille danach oder was es da gibt. Also davon ist hier keine Rede und solche Kliniken gab es wohl noch nicht. Darüber wird auch nicht nachgedacht, weder vom König noch von Bathseba. Das Kind muss ausgetragen werden. Davon hören wir nichts, dass man das Kind etwa nicht austrägt. Nun muss ich dazu noch sagen, dass uns ja das Alte Testament hier in eine Zeit hineinführt, wo Polygamie, Mehrehe oder Vielehe von Gott her gesehen, nicht in jedem Fall verwerflich war. Wenn jemand das Geld hatte, als reicher Mann mehrere Frauen zu ernähren, konnte er das ja machen. Ein König, ein Fürst, ein reicher Mann. Aber als schlimme Sünde galt auch damals, sich an der Ehefrau eines anderen Mannes zu vergehen. Das war ganz schlimme Sünde. Heute haben wir eine andere Ordnung Gottes in der gegenwärtigen Zeit der Gemeinde, eines Weibes Mann, sagt Paulus. Aber das, was David gemacht hatte, das war auch in damaliger Ordnung eine ganz schwere Sünde. Und ob Clinton oder David, die Sache muss vertuscht werden. Das soll nicht ans Tageslicht kommen. In dem Punkt haben sich die Zeiten überhaupt nicht geändert. Das muss vertuscht werden. Also überlegt sich der König, der Uriah muss schleunigst auf Heimaturlaub kommen, sodass das Kind, das geboren werden wird, in circa 9 Monaten als Kind des Uriah gelten kann. Lieber Uriah, du hast nicht leicht, der Krieg ist hart, komm mal auf Heimaturlaub, geh mal nach Hause. Der hat wohl was geahnt und übertritt die Schwelle seines Hauses nicht. Der David gibt noch nicht auf, er lädt ihn ein zu einer festlichen Abendgesellschaft, er macht ihn betrunken, geh nach Hause, geh zu deiner lieben Frau. Er muss was geahnt haben. Er übertritt die Schwelle seines Hauses nicht und dafür gibt es Zeugen. Und jetzt kommt was ganz Böses im Herzen des David auf. Ich wurde erinnert an den Film Ben Hur. Da gibt es an einer bestimmten Stelle, geht die Musik ganz tief runter in den Bass. Ich habe den öfter seinerzeit angeschaut, weil meine Oma in Mettmann sagte, wer ins Kino geht, kommt in die Hölle. Was? Und Ben Hur fängt doch an mit der Krippe und endet mit dem Kreuz. Und Oma, du sagst Hölle. Da hatte ich einen Nachholbedarf. An einer Stelle geht die Musik ganz tief ernst runter. Da kommt etwas ganz Böses ins Herz. Ist natürlich eine Filmfigur, ja, Ben Hur, eine Romanfigur. Den Messala, der muss getötet werden. Und das Wagenrennen gäbe mir einen Anlass. Also entschuldigen Sie diesen Vergleich, es kommt plötzlich etwas ganz Schwarzes in das Herz des David hinein. Also wenn das alles nicht klappt und funktioniert, er will nicht nach Hause gehen, dann bleibt nur noch eins, er muss sterben. Und der Uriah selber muss den Brief mitnehmen und dem Joab abgeben, in dem geschrieben steht, Joab, stell den Uriah vorn an die Front und zieht euch hinter ihm zurück, dass er sterbe, dass er fällt. Und das hat auch funktioniert. Es kommt ein Bote mit der Meldung an den König. Uriah ist tot. Also er ist der perfekte Schauspieler und Heuchler, der König David in dem Fall. Er lässt durch einen Boten dem Heerführer Joab sagen, also lass dir das nicht leid sein, nimm es nicht so schwer. Das kommt im Krieg vor, das Schwert frisst bald diesen, bald jenen. Also Sie werden erkennen, wirklicher Krimi-Stoff, aber nicht von einem menschlichen Gehirn ausgedacht, sondern geschichtliche Wirklichkeit. Es fehlt ja nur noch der Kranz mit Schleife, dein tief betrübter König. Es hat also geklappt und nach der Trauerzeit lässt David die Bathseba holen und sie wird seine Frau. Jetzt steht ja nichts mehr im Wege, alles hat gut geklappt, er kann die Frau jetzt heiraten. Damit sind wir am Ende von 2. Samuel 11, aber auf eines möchte ich Sie jetzt noch hinweisen. Am Schluss von 2. Samuel 11, da haben wir das Aber Gottes, das Aber Gottes. Alles scheint ja wunderbar geklappt zu haben, der stirbt, so wie es der König wollte, er kann an die Frau heran, aber die Sache war böse in den Augen des Herrn, Jahwes, Jehovas, des Ewigseienden, des Unwandelbaren. Aber dieses Aber Gottes, das ist an dieser Stelle sehr wichtig. Hier sehen wir haben es nicht mit Unterhaltungsliteratur zu tun oder einem erdachten Film. Wir haben es mit der Wirklichkeit zu tun vor den Augen des lebendigen Gottes. Da kann sich einer was ausgedacht haben. Ja, gibt es das auch in unserem Leben? Ich meine jetzt nicht gerade Ehebruch und Mord. Es kann sich ja auf niedriger Ebene sowas abspielen, etwa im Geschäftsleben, etwa im Wirtschaftsleben. Ha, die Konkurrenz, die werde ich jetzt mal austricksen. Ich habe mir was ausgedacht, das merken die nicht. Und dann habe ich die ganze Kundschaft für mich. Ich werde mal einen Trick anwenden. Aber Gott, hat es das auch in unserem Leben gegeben oder gibt es das, dass Gott mit irgendeiner Sache gar nicht einverstanden ist? Aber Gott. Und dann folgt also 2. Samuel 12. Gerade weil er David liebt, kann er die Sache nicht einfach übergehen und übersehen. Gerade weil er den David liebt und ihn ja gebrauchen will und in seiner Treue letztlich doch zu diesem David hält und steht, gerade deshalb muss die Sache zur Sprache kommen, vor Gott und von Gott aus, so wie wir morgen früh in Johannes 4 auch wieder sehen werden, wie Jesus bei der Frau am Jakobsbrunnen das Thema nicht ausklammern kann, wo bei ihr die Schuld des Lebens lag. Na, dann kommt zu David. Ich sagte schon, Polygamie war damals nicht grundsätzlich verboten, aber einem verheirateten Mann die Frau wegnehmen und dazu noch diesem Uriah, das war eine ganz schwere Verfehlung. Na, dann kommt 2. Samuel 12, 1 bis 15. Und der Nathan erzählt dem König eine Geschichte. Der König, was in deinem Reich alles vorkommt? Also, da gibt ein reicher Mann eine Gesellschaft. Ein reicher Mann hat viele Schafe und Rinder. Sein Nachbar ist ein armer Mann, der hat ein Schäflein. Der reiche Mann, der nimmt das Schäflein dem armen Mann weg, obwohl er selber viele Schafe hat. Und das schlachtet er für seine Abendgesellschaft. Unerhört, sagt der David, sowas gibt es in meinem Reich. Der Mann ist ein Kind des Todes, das soll er vierfach bezahlen. Immer wieder gilt Römer 2, Vers 1, worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Haben wir uns auch schon dabei ertappt. Also ich habe mich mal vor einigen Monaten dabei ertappt. Ich war auf einer Straße und fuhr zum Dienst nach Auerbach bei Mosbach, dazwischen Heilbronn und Heidelberg am Neckar. Ich fuhr da eine Straße entlang, eine gut ausgebaute Straße, in der Mitte ein durchgezogener weißer Streifen und der Autofahrer, die Autofahrerin weiß, da darf man nicht rüber. Durchgezogener weißer Streifen, Wenden verboten. Und was sehe ich vor meinen Augen? Da ist ein Autofahrer, der wendet bei dem durchgezogenen weißen Strich und ich empöre mich innerlich und denke, also ja, wo sind wir hingekommen? Also dieser Mann, nein, unmöglich, so ein Verhalten im Straßenverkehr. Da sagt mir der Geist Gottes, Heinz Schumacher, willst du mal gerade auf dein Tacho gucken, wie viel du fährst? Na ja, 90 fahre ich. Ach so, 70 ist ja nur erlaubt. Aha, bist du nicht etwa genauso ein Sünder? Du fährst 90 statt 70 und empörst dich über den, der einen weißgezogenen Strich überfährt. Ja, dann war ich dann doch gedemütigt und dachte, sei mal vorsichtig mit deinem Urteil. Womit du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Immer wieder finden wir das in der Bibel und auch im Leben. Wir empören uns über andere und sind im Grunde nicht besser. Also, Nathan sagt ihm auf den Kopf zu, du bist der Mann, Herr König, ich rede gerade von dir. Und dann finden wir in 2. Samuel 12, Vers 13, dass der große König sagt, ich habe gesündigt, ich habe gegen Jahwe, den Herrn, den Ewigseienden, gesündigt. Ich habe gesündigt. Und im gleichen Vers wird ihm gleich auch schon die Vergebung zugesichert. Und Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan, du wirst nicht sterben. Noch war Golgatha nicht geschehen, noch war die Sühnung der Sünden der Welt nicht geschehen, das konnte nur ein vorübergehendes Aufschieben sein, jedenfalls wurde er da nicht verurteilt und musste auch nicht sterben, um des Willen, der am Kreuz alles in Ordnung bringen würde. Ich höre noch, wie sich unser lieber Bruder Willi Schirmacher, den doch viele in unserer Mitte sicher kennengelernt haben, auch hier, ja, unser lieber Willi Schirmacher, wie er sich einmal empört hat über 2. Samuel 12, Vers 13. Also jetzt hat er so eine schwere Sünde begangen, das war ja nun wirklich keine Bagatelle. Da ging es ja um Mord oder um Mordauftrag, Anstiftung zum Mord, Ehebruch und Anstiftung zum Mord. Und dann sagt er, ich habe gesündigt und dann heißt es, dann ist seine Sünde vergeben. Ja, so leichthin, wie ich das gerade gesagt habe, hat er es nicht gemeint. Wenn er es leichthin gesagt hätte und nicht ernst gemeint, hätte er bestimmt keine Zusage der Vergebung bekommen. Und dass er es nicht leicht gemeint hat, so leichtfertig dahingesagt, Das eben zeigt uns Psalm 51. Willi Schirmacher stellte damals die Frage, kann das so schnell gehen? Kann da einer eine ganz schwere Sünde begangen haben und er sagt, ich habe gesündigt, so ist auch deine Sünde vergeben. Kann das so schnell gehen? Und er antwortete mit Recht, ja, so schnell kann das gehen. Ich füge nochmal hinzu, wenn es ehrlich ist, wenn es aus tiefstem, auf richtigen Herzen kommt, dann kann es so schnell gehen. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Und als Zugabe gibt er uns zur Vergebung auch noch Reinigung, was Karl Geyer definiert hat, Freiheit vom Hang zur Sünde. So schnell kann es gehen. Aber Willi Schirmacher zeigte damals auch, Gericht kam über das Haus des David und er musste wirklich vierfach erstatten, vier Todesfälle auf ungewöhnliche Weise. Erstens, das Kind der Bathseba wurde geboren, starb aber bald. 2. Samuel 12, Vers 18. Amnon wurde erschlagen. 2. Samuel 13, Vers 28, 29, 32. Dann war da der Sohn Absalom, der blieb, als er mit dem Pferd durch bewaldetes Gebiet fuhr, blieb sein Kopf an Ästen eines Baumes hängen und das, der Gaul galoppiert unter ihm davon und da bleibt er hängen und wird dann auch noch getötet. 2. Samuel 18, 9 bis 14 und 19 Vers 1 und schließlich als Vierter Adonija getötet, 1. Könige 2, 24 bis 25. So, ihr Lieben, jetzt sind wir in der Lage, dass wir uns dem Psalm 51 zuwenden können. In dem Psalm 51 wird deutlich, da hat nicht einer leichtfertig dahin gesagt, ja, Entschuldigung, ich habe gesündigt, das war ein Fehler, ja, war nicht ganz richtig. Es war eine tief ernste Buße. Und das Gewissen des David, mehr aber noch der Geist Gottes, hat Nacharbeit geleistet. Es war trotz der Schnelligkeit, wie uns das da berichtet wird in 2. Samuel 12, keine leichthin geschehene Vergebung. Die Sünde ist mir stets gegenwärtig, ständig vor Augen, immer vor mir, heißt es in Vers 5. Wasche mich völlig, gänzlich, gründlich. Meine Sünde ist mir stets gegenwärtig, steht mir ständig vor Augen, immer vor mir. Dafür sorgte schon sein Gewissen. Wenn ein Gewissen noch funktioniert, kommt man ja dann nicht einfach drüber hinweg. Und erst recht noch der Heilige Geist, der ja in ihm war, dem David, und wovon er ja sagt, bitte, bitte, nimm mir den nicht weg. Heute leben wir in einer Zeit, wo Sünde nicht mehr Sünde genannt wird, weithin nicht mehr Sünde genannt wird. Manche Verkündiger meiden das Wort und sprechen darüber nicht. Ich halte das für eine schwere Verfehlung, wenn man nicht mehr über Sünde spricht. Wie viel steht in der Bibel, Alten und Neuen Testaments, über Sünde? Ein Verkündiger, der nicht über Sünde spricht, dann aber das Evangelium an die Leute heranbringen will, wissen Sie, wie mir der vorkommt. Ein solcher Verkündiger kommt mir vor wie ein Arzt, bei dem gibt es keine Diagnose, sondern da wird gleich irgendwas therapiert, ein Therapieversuch gemacht. Probieren Sie mal die Tabletten, wenn es nicht hilft, kommen Sie wieder. Probieren Sie mal die, was er eigentlich hat, interessiert den Arzt gar nicht. Das wäre doch ein Kurpfuscher. Es ist doch ganz normal und selbstverständlich, das weiß sogar ich als Laie, erst die Diagnose, dann die Therapie. Sonst fuchtelt man ja mit der Stange in der Luft herum. Erst muss man doch wissen, wo liegt der Schaden und was für ein Schaden ist da. Und ein Verkündiger, der nicht über Sünde spricht und dann über die Freundlichkeit Gottes redet, der ist, entschuldigen Sie, in meinen Augen ein Kurpfuscher, ein Arzt, der Therapie macht, ohne die Diagnose zu stellen. Und in der Bibel wird die Diagnose gestellt, sehr deutlich. Sünde wird nicht mehr Sünde genannt. Das ist eine große Not in der ganzen westlichen Gesellschaft oder weithin überhaupt auf Erden. In Amerika kommt es in Schulen vor, dass Jugendliche ganz ausrasten, Kinder und andere töten. Und in einer Schule in Amerika, in der mehrere getötet wurden durch ein Kind, da hat man gedacht, was machen wir denn mit diesen Jugendlichen? Was machen wir denn mit den Kindern? Ach, hat einer eine gute Idee gehabt. Wir hängen die alten 10 Gebote aus der Bibel, die hängen wir mal auf an die Wand, irgendwo im Flur der Schule. 10 Gebote, ach ja. So, daran hat man auf einmal gedacht, dass es ja auch noch einen Gott gibt, der Gebot und Gesetz gibt. Und es ist nicht immer gut, wenn wir an die Menschen, auch an die Kinder, gleich nur herangehen mit dem lieblichen, süßen Klang des Evangeliums, wenn du irgendwas gemacht hast, Jesus vergibt dir, sondern da muss auch erstmal der fordernde Gott gesagt werden, in aller Deutlichkeit. Gott hat Ordnungen, Gott hat Forderungen. Sünde muss Sünde genannt werden. Es geht nicht so, wie der heutige Mensch es gern hat. Oder es war ein Fehler von mir. Ja, war nicht ganz in Ordnung, dass ich nach jener Frau gegriffen habe und dass ich da den Auftrag gab, einen Killer oder etwas durch etwas töten zu lassen. War nicht ganz in Ordnung. Ja, kann vorkommen. Entschuldigung. So geht das nicht vor dem lebendigen Gott. 3 Ausdrücke für Sünde haben wir in Vers 3 und 4. 3 verschiedene Ausdrücke für Sünde. Bruder Heller hat auch mal einen Dienst getan, vom Neuen Testament her, glaube ich, verschiedene Ausdrücke über Sünde. Was sagt die Schrift über Sünde? Also hier haben wir in den Versen 3 und 4 einmal das Wort Peschach. Das ist die Rebellion, ein sehr kräftiges Wort. Rebellion, Auflehnung, Frevel, Treubruch. Treubruch, da zerbricht etwas. Also da war nicht nur ein Ehebruch gegenüber Uriah, da war vorher ein Treubruch gegenüber dem lebendigen Gott. Denn jede Sünde beginnt im Herzen, in der Gedankenwelt. Da war ein Treubruch gegenüber dem lebendigen Gott. Dann kam es erst zu dem anderen. Und dieser Treubruch, der kann getilgt werden oder gelöscht werden. Gib Gnade, Gott, nach deiner Liebe mir, lösche mein Vergehen, meine Treubrüche, lösche sie, lösche meine Treubrüche. Ich habe zu Hause eine Schreibmaschine, das ganze Psalmenbuch habe ich mit dieser Schreibmaschine geschrieben und stehe auf gutem Fuß mit dieser Maschine. Alles, was so von mir in Gnade und Herrlichkeit erscheint, elektronische Schreibmaschine, und ich staune manchmal, wie gut die löschen kann. Eine wunderbare Löschtaste, und schon wenn ich ein paar Zeilen drunter bin und ich fahre wieder hoch, weil mir es nachträglich auffällt, dass ich da 5 oder 10 Zeilen drüber einen Fehler gemacht habe, dann geht das 5 oder 10 Zeilen nach oben und löscht genau präzise an der Stelle. Da kann ich nur staunen. Und da sieht man dann nichts mehr, gelöscht ist gelöscht. Also ein Kriminaloberkommissar von der Polizei, der würde ja vielleicht da noch was feststellen können, eine Vertiefung im Papier, aber es ist nichts Schwarzes mehr zu sehen. Wie viel besser kann Gott löschen? Was er löscht, ist wirklich gelöscht. So dass Bruder Dr. Paul Müller in einem seiner Bücher geschrieben hat, von Davids Sünde ist im ganzen Neuen Testament nicht mehr die Rede. Gelöscht ist gelöscht und das ist gültig. Da kann auch keiner kommen von Augsteins Spiegel und recherchiert, was hat denn dieser Politiker da vor 20, vor 30, vor 40 Jahren getrieben, das muss aber die Weltöffentlichkeit schnellstens erfahren. Gelöscht ist gelöscht. Lösche meine Treubrüche, Peschach, Treubruch, Rebellion. Ein anderes Wort ist Avon, Abweichung vom rechten Wege, Schuld. Und diese Schuld bedarf der Abwaschung. Wasche mich von meiner Schuld. Die Schuld bedarf der Abwaschung. Wasche mich völlig, gänzlich, gründlich von meiner Schuld. Und da hilft kein Wasser, sondern da hilft das Blut Jesu Christi. Offenbarung 1, Vers 5 und 7, Vers 14. Gewaschen im Blute des Lammes. Und dann ist man wirklich rein. Und schließlich wird noch ein drittes Wort genannt. Das ist Chata im Hebräischen. Das ist die Sünde. Zielverfehlung hat es Eduard König übersetzt. Eduard König war in den ersten Jahrzehnten dieses zu Ende gehenden Jahrhunderts einer der besten Hebräisch-Spezialisten, die es in Deutschland gab. Er hat ganze Grammatiken und Wörterbücher herausgegeben. Eduard König, er hat einen Psalmenkommentar geschrieben. Ich glaube, da war er schon 80 Jahre alt. Eduard König. Ich kann Ihnen sogar sagen, wann und wo er geboren worden ist, denn er wurde geboren da, wo Wolfgang Juhl geboren wurde, Reichenbach im Vogtland, und in dem Jahr, in dem Professor Ströter geboren wurde, 1846. 1846 in Reichenbach im Vogtland, Professor Eduard König, auf dem Gebiet der Sprachen ein Genie. Schon Bruder Geier hat ihn öfter zitiert und gesagt, Eduard König hat gesagt, ewig ist die Zeit, für die etwas bestimmt ist, von wegen Unendlichkeit. Und die Chata übersetzt Eduard König mit Zielverfehlung. Du hast eine Kursveränderung. Deine Zielsetzung funktioniert nicht. Du läufst in falscher Richtung. Du bist vom Kurs abgekommen. Die Zielverfehlung bedarf der Reinigung. Peshak Avon Chata. Treubruch wird gelöscht, Schuld wird abgewaschen, Sünde der Zielverfehlung wird gereinigt und wieder in Ordnung gebracht. Nun achten wir noch auf ein paar andere Sachen in diesem Psalm 51. Bei Vers 6, da könnte man fragend erstmal innehalten, an dir allein habe ich gesündigt. Aber Eduard König hat hinzugesetzt, an dir allein in letzter Instanz. Natürlich hat er sich schwer an Menschen vergangen. Letzte Instanz, da richtet sich jede Sünde gegen ihn. Vers 7, in Schuld ward ich gezeugt. Ich bin in Sünde empfangen und als Sünder geboren. Das soll hier in Vers 7 nicht ein spezieller Hinweis auf seine Eltern sein, die Eltern des David. Er ist nicht durch Vergewaltigung oder in Unzucht gezeugt worden, sondern er will hier zum Ausdruck bringen, schon seit meiner Empfängnis und Geburt bin ich Glied einer durch und durch sündigen Menschheitsreihe. Seit Empfängnis und Geburt bin ich Glied einer durch und durch sündigen Menschheitsreihe. Sünde und Tod sind zu allen durchgedrungen, sagt Paulus Römer 5, Vers 12. Und Römer 7, Vers 18, erkennt er in mir, das heißt in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes, der Sünde verfallen. Und diesbezüglich brauchen wir Wahrheit über uns selbst. Wahrheit und Weisheit brauchen wir, Vers 8. Am wichtigsten aber ist mir der Vers 12. Das ist ja eine wunderbare Aussage in Vers 12. Und da lohnt es sich, dass wir genauer hinschauen. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in meinem Innern einen festen Geist. Erschaffe. Das ist das Wort Bara, das viele aus 1. Mose 1 kennen. Bara, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Bara, Schöpfung aus dem Nichts. Creatio ex nihilo. Das kann kein irdischer Fabrikant oder Hersteller aus dem Nichts. Wir brauchen irgendwas, wir brauchen irgendeinen Rohstoff. Durch Gottes Wort und Geist, aber was einen kosmischen Hintergrund, etwas Materie oder Energie kosmischer Art darstellt, betrifft, war es Schöpfung aus dem Nichts. Im Anfang schuf Gott. In dem Buch eines Physikers habe ich gelesen, was wirklich geschah, als Gott die Welt erschuf, das können wir überhaupt nicht beschreiben. Dafür gibt es keine Worte, keine Analogien. Man kann vom sogenannten Urknall sprechen. Ich habe ja mal ein Buch darüber geschrieben, das aber zurzeit vergriffen ist, Urknall und Schöpfergott. Man kann da zurückrechnen, man kann sich seine Gedanken machen mit Einstein und anderen großen Denkern. Zurückgerechnet wird es immer schneller, immer dichter, immer heißer. Und dann gab es wohl eine Urexplosion. Und dann flogen die kleinsten Teilchen ungeheuer schnell. Später gab es eine Abkühlung und Verdickung und es entstanden so Vorstufen der Galaxien und wie man sich das so alles ausrechnet. Wie es wirklich war, weiß niemand. Der lebendige Gott hat gehandelt. Er allein kann das Nichtseiende rufen, dass es da ist. Römer 4, Vers 17. Das können wir alle nicht. Man kann Materie in Energie verwandeln und Energie in Materie, Materie in Energie, was dann dabei rauskommt, sieht man bei einer Atombombe. Oder auch Energie in Materie wieder, das gibt's schon. Aber aus dem Nichts können wir nichts schaffen, das kann nur der lebendige Gott. Und dieses Wort, das dreimal in 1. Mose 1 vorkommt, immer auf einer neuen Stufe, Materie, Tierwelt, zuletzt der Mensch. Dieses Wort, das dreimal in 1. Mose 1 vorkommt und nur von Gott und nie vom Menschen verwendet wird, bara, schaffen, völlig neu schaffen, das gebraucht hier der David, bara. Herr, du musst bei mir eine Neuschöpfung vornehmen, alles andere genügt nicht. Also ein paar gute Vorsätze, ein bisschen menschliche Reue, ein bisschen menschliche Entschuldigung, ein bisschen Reparatur genügt hier nicht. Und so wissen wir auch, wenn wir das Neue Testament kennen und Paulus richtig verstanden haben, Heiligung ist nie Reparatur. Heiligung ist nie Reparatur, wie die Mutter zum Kind sagt, wenn es das Schulzeugnis bringt. Also das gefällt mir aber nicht in Chemie oder Biologie oder Mathematik oder Englisch. Da musst du dich jetzt endlich mal anstrengen und ich erwarte von dir, dass du fleißig wirst. Besser dich, besser dich. Das kann man zu Menschen gelegentlich sagen, aber in unserer Heiligung geht es nicht darum, sondern da geht es um völlige Neuschöpfung. Professor Ströter schreibt allerdings in seiner Galaterbriefauslegung, wo er das auch sehr betont, was ganz Neues muss kommen, Neuschöpfung, in Klammern, dass das Neue besser ist als das Alte, versteht sich von selbst. Natürlich ist es besser, aber es geht eben nicht um unsere Besserungsversuche. David ist im Totalbankrott angekommen. Ich weiß nicht mehr weiter. Und wenn wir nicht mehr weiter wissen und am Ende sind, dann ist Gott am Anfang. Oft stehen wir seinem Handeln im Wege, weil wir uns noch so gut meinen, selber helfen zu können. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz. Verwirf mich jetzt nicht und bitte, bitte nimm deinen Heiligen Geist, in dem ich doch schon so wunderbare Psalmen habe dichten können, in dem ich dir doch schon nahe war. Ich stand doch in deinem Dienst, ich war doch ein Diener von dir, nun kommt das in mein Leben. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir und lass mir wiederkehren die Freude deines Heils. Ja, dass ein solcher Sünder keine Heilsfreude haben kann, das kann man gut verstehen. Aber sein Glaube geht so weit bei dem David, dass er schon die Zeit kommen sieht, wo er Abtrünnige die Wege Gottes lehrt und Rebellen die Wege Gottes lehrt. Ja, er will wieder in seinem Dienste stehen, er will in seinem Geist wieder wirken, er erwartet wieder neue Heilsfreude und das alles tut auch Gott. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz. Das brauchen wir alle auch, nicht nur ein bisschen Reparatur. Mach das Gott, wenn man so bittet, erschaffe mir Gott, gib etwas ganz Neues ins Leben hinein, mach das Gott. Die Antwort finden wir unter anderem im Epheserbrief, Epheser 4, Vers 24. Das tut Gott wirklich, wenn man es haben will, dass er dieses ganz Neue ins Leben hineinbringt. Epheser 4, Vers 24. Die neutestamentliche Entsprechung, die griechische Entsprechung zu dem hebräischen Wort bara ist das griechische Wort ktizo. Ktisis ist die Schöpfung und ktizein heißt erschaffen. Das entspricht diesem bara. Gläubige dürfen haben und anziehen und angezogen halten einen neuen Menschen, der gottgemäß geschaffen ist. Ktizo. Epheser 4, 24. Ich will es wörtlich vorlesen. Also, dass wir den alten Menschen abgelegt haben, der durch die betrügerischen Begierden sich zugrunde richtet, siehe Batseba, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der gottgemäß geschaffen ist. Völlige Neuschöpfung in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist Heiligung, dass wir uns diese neuen Menschen wirklich schenken lassen. Christus in uns ist es. Es ist ein Stück von ihm selber, dieser neue Mensch. Jesus ist der wahre neue Mensch oder zweite Mensch, der Mensch im Bilde Gottes. Da geht es dann um eine totale Erneuerung, um etwas ganz Neues, von dem her wir leben dürfen. Welch wunderbare Möglichkeit für wirklich neugezeugte Gläubige. Nicht für Leute, die ein bisschen fromm sind, sondern für Leute, die mit ihrem Totalbankrott zum Herrn Jesus gekommen sind und haben gesagt, Herr, ich bin am Ende. Wenn du nur sagst, Herr Jesus, ist mir Fehler unterlaufen, tut mir leid, vergib mir, das ist zu wenig. Herr, ich bin am Ende, ich brauche von dir her etwas ganz Neues. Und dann schenkt er das, Und dann sagt Paulus, habt diesen neuen Menschen angezogen, so wie er an anderer Stelle sagt, habt Jesus Christus angezogen. Er ist es selber. Habt den Herrn Jesus angezogen, zieht ihn an und habt und haltet ihn angezogen. Griechisch Aorist, habt und haltet ihn angezogen, diesen neuen Menschen. Lebt vom Neuen her. Aber Vorsicht, ich will auch nicht unerwähnt lassen, noch sind wir zwei Naturen. Und es ist keineswegs selbstverständlich, dass wir immer vom Neuen her leben. Da braucht nur montags der erste Ärger zu kommen im Geschäft oder irgendwo, dann kann man das manchmal sehr schnell merken. Ach so, eigentlich wollte ich doch vom Neuen her leben, aber das ist mir gerade nicht in Erinnerung gewesen. Ich habe meinem alten Naturtrieb, meinem Ärger und meiner Selbstherrlichkeit habe ich mich hingegeben. Noch sind wir beides, sagt Adolf Heller in einem Lied, in dem Liederbuch Lobgesänge der Gemeinde im Paulusverlag. Noch sind wir beides, arme Wesen, von der Sünde angefochten und gleichzeitig erfüllt von einer Herrlichkeit, vor der das Heer des Himmels anbeten schweigt und niederfällt. Hat er übertrieben? Nein, er hat nicht übertrieben. Noch sind wir beides, zwei Naturen im Kinde Gottes. Lass mir wiederkehren die Heilsfreude, lass mir wiederkehren die Dienstbefähigung. Zum Schluss möchte ich noch bringen einen Hinweis auf Psalm 103. Gott hat ihm wieder auf die Beine geholfen, Gott hat ihn gesegnet. Er ist der Mann nach dem Herzen Gottes, dieser schwere Sünder, weil er im letzten Inneren doch an seinem Gott mit ganzem Herzen hängt. Und das zeigt uns ja gerade dieser Psalm, der wohl der tiefste und ernsteste von allen Bußpsalmen ist, die wir haben. Dieser David hat dann noch manchen Psalm gedichtet, unter anderem auch den Psalm 103. Den lieben wir ja so, Psalm 103, wenn jemand einen runden Geburtstag hat, wird 50, wird 60 oder 70 oder 80 oder irgendwas, dann kann man den sehr gut lesen. Wenn man gläubig ist, blickt man den Dank zurück. Jetzt wollen wir aber mal einen Moment den Psalm 103 auf den David beziehen. Ist ja auch ein David-Psalm. Nach all dem, was wir jetzt gehört haben, da verstehen wir den tiefen Dank, wie dann David zu einem späteren Zeitpunkt seines Lebens zurückblickt. Preise Yahweh, Jehova, den Ewigen, den Herrn, meine Seele und all mein Inneres, seinen heiligen Namen. Preise Yahweh, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten, der da vergibt alle deine Sünden und heilt alle deine Krankheiten oder Gebrechen. Was ich jetzt mal so verstehen möchte, alle deine inneren Verwundungen und Verletzungen. Mit Sünde, mit schwerer Sünde sind innere Verwundungen und Verletzungen verbunden. Die Vergebung kann schnell kommen, aber die Heilung, wie auch Dr. Meyer-Gerber immer sagt von Langensteinbach, die Heilung der Seele, das ist ein lebenslanger Prozess. Die Heilung von tiefen Verwundungen, und ich möchte jetzt diesen Vers einmal richtig verstehen. Man kann aus Psalm 103, Vers 3 nicht den Schluss ziehen, er heilt alle meine Krankheiten. Also ich habe einen Blankoscheck, Gläubige werden nicht krank. Dafür habe ich ja den Herrn. So geht es nicht. Wir wissen ganz genau, dass manche mit solchen und ähnlichen Bibelworten herumziehen und sagen, wenn du wirklich glaubst, wirst du nicht krank oder bleibst jedenfalls nicht. Wir wissen, das stimmt nicht. Und es gibt zwar Heilungen, natürlich auch heute in der Gemeinde, aber es gibt auch in der Schrift die Leidenslinie. Gott führt durch Leiden. Und schließlich und letztlich sind alle Menschen der Vergänglichkeit unterworfen. Matthaiotes. Wenn ich höre, da ist einer krank, da stirbt einer, schon wieder einer gestorben, dann habe ich meiner Frau schon mal gesagt, also wenn das so weitergeht, dann denke ich am Ende noch, die ganze Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, wenn das so weitergeht. Ja, das ist sie natürlich auch, aber das ist nicht das letzte Wort unseres Gottes, sondern Lebendigmachung, Auferstehung. Bei dem David möchte ich diesen Psalm 103, Vers 3 so verstehen. Er blickt mit großem Dank zurück auf die Vergebung, die er erlangt hat. Gott hat seinen Heiligen Geist ihm nicht weggenommen. Er hat ihm vielmehr den Geist noch in stärkerer Maße gegeben. Er hat ihm die Heilsfreude erneuert und er darf anderen damit dienen. der alle deine Sünden vergibt und alle damit verbundenen inneren Verwundungen und Verletzungen völlig ausgeheilt hat. Das ist nämlich nicht bei jedem Sünder selbstverständlich. Und manche brauchen dann noch nach 20, 30 Jahren irgendeine Seelsorge, weil sich herausstellt, dass sie von einer Verwundung nicht loskommen. Der da vergibt alle deine Sünden und alle damit verbundenen inneren Verwundungen und Verletzungen völlig ausgeheilt hat, sodass ich, sagt David, dir in neuer Freude dienen kann, der dein Leben erlöst aus der Grube, aus der tiefen Grube, in die ich gefallen war, in Begierde und Hass und Unrecht, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Ich denke, wir können aus diesem tiefernsten Bußpsalm viel lernen. Psalm 51 in Verbindung mit 2. Samuel 11 und 12 und in Verbindung mit Psalm 113, da sehen wir den großen Rettergott am Werk. Ja, zum Schluss noch ein Wort. Ich sprach von dem Aber Gottes. 2. Samuel 11 am Schluss. Aber Gott, da kann ein Mensch meinen, ich habe die Geschichte doch ziemlich gut vertuscht und es kommt nicht raus. Aber Gott, das ist das negative Aber Gottes. Es gibt aber auch ein positives Aber Gottes, das Aber seiner Barmherzigkeit. Bruder Robert Schadhaft hat oft und gern hingewiesen auf Epheser 2, Vers 4. Epheser 2, Vers 4, wo vorher davon die Rede ist, dass wir tot waren in Vergehungen und Sünden. Das war ja nicht nur der David, da sind wir ja alle auf irgendeine Weise, wenn auch nicht gerade auf die Art und Weise des David. Wir kommen aus dem Todeszustand heraus. Wir wandelten gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, dem Fürsten der Gewalt der Luft, Begierden des Fleisches, Willensentschlüsse des Fleisches und der Gedanken, das alles steckt ja auch in uns, genauso wie in David. Wir haben uns ja nicht zu überheben gegen jene Sünder. Wir haben uns nicht zu überheben über einen David, über einen Clinton. Wenn uns schlimme Dinge erspart blieben, dann danken wir Gott für die Bewahrung und wissen von der Bergpredigt her schon der Blick der Unreinheit und schon das der hasserfüllte ärgerliche Gedanke gegen einen Menschen ist der Anfang von Ehebruch und Mord. Wir sind nicht besser. Aber Gott schenkt uns Bewahrung und auch die etwas kleineren Sünder als David und Clinton. Ich verstehe ja nur eins nicht, dass ein Mann wie Clinton, der eine solche Veranlagung hat, dann unbedingt der mächtigste Mann der westlichen Welt werden will. Also an dem Punkt verstehe ich ihn nicht. Ja, Gott aber, er tritt all unseren Nöten, Schwächen, Sünden, Todeszustand entgegen mit seinem sieghaften Aber. Und wenn wir am Ende von 2. Samuel 11 das Aber Gottes haben gegen unsere Vertuschungsmanöver und Sünden, nein, nein, so kommst du mir nicht davon, du Sünder, so haben wir in Epheser 2, Vers 4 das Aber Gottes gegenüber unserer Armseligkeit. Ich will dich retten, ich bringe dich zurecht, du darfst erfahren, die Menge, die Größe meiner Liebe und Güte und meines Erbarmens. Amen.